Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des Bundesverbands Windenergie. Alle zwei Wochen unterhalten wir uns hier über die zentralen Themen der Energiepolitik, wie der Verband sie bewertet und wie er zu seinen Einschätzungen kommt. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebroek, die Präsidentin des BWE. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, es ist Anfang Juli, Sommerpause im politischen Berlin, oder? Nichts los.
Naja, so ganz würde ich das noch nicht unterschreiben. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns.
Ich glaube auch. Wir haben heute viele Themen auf der Agenda, mitten aus dem Maschinenraum des politischen Berlin. Wir haben die RED III nochmal. Wir haben das Luftverkehrsgesetz. Wir haben das schöne Akronym AGNES. Wir haben das Energiewende-Monitoring. Also eine ganze Menge, was uns gerade beschäftigt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit RED III an.
Ja, sehr gerne.
Wir haben in Folge 3 schon mal zu dieser nötigen Umsetzung europäischer Regelungen in deutsches Recht gesprochen. Und damals haben wir von einer Regulierungslücke gewarnt. Wenn die Notfallverordnung ausläuft, dann das alte Recht wieder greift und dann die neue RED III endlich umgesetzt wird. Wie sieht's jetzt aus mit der Umsetzung?
Also es liegt jetzt ja ein Gesetzesvorschlag vor, der diese Regelungslücke tatsächlich nahe Null bringen würde, also schließen würde. Es gibt jetzt einen Vorschlag für einen Anschluss an die Notfallverordnung.
Also eine sehr positive Meldung. Regierung kommt ins Arbeiten an der Stelle, setzt Dinge um, die wir lange gefordert haben, auch ein Erfolg für den Bundesverband Windenergie.
Unbedingt, dass die RED III jetzt kommt, das war ja sehr lange unsere Forderung und das ist auch gut und wichtig für die Branche, um eben einfach auch das Vertrauen in die Kontinuität zu haben. Das ist die gute Nachricht.
Das klingt fast so, als gäbe es auch eine schlechte Nachricht.
Genau, wir sagen als Bundesverband Windenergie, dass der Gesetzesvorschlag deutlich hinter dem zurückbleibt, was die EU vorgibt. Die EU hätte dem Gesetzgeber deutlich mehr Spielraum gelassen, mehr zu beschleunigen.
Was wird denn beschleunigt und was wird nicht beschleunigt?
Es ist jetzt so, dass der Gesetzesvorschlag mehr oder weniger nahtlos an die Notfallverordnung anknüpft, aber der Gesetzgeber hätte die Möglichkeit gehabt, die Genehmigungsfiktion mit zu implementieren, also dass, wenn es keinen Widerspruch gibt, die Genehmigung als erteilt gilt. Man hätte die Vereinbarkeitsvermutung auch mit aufnehmen sollen. Das bedeutet eben, dass man davon ausgeht, wenn keine Daten vorliegen, ein Gebiet aber durch ein Screening als Vorranggebiet ausgewiesen ist, dass man dann keine weiteren Untersuchungen und keine weiteren Zahlungen braucht. Da ist der Gesetzgeber deutlich hinter dem, was die EU möglich gemacht hat, zurückgeblieben. Und auch die Zahlungen sind, wenn keine Daten vorliegen, relativ hoch. Und das hätte man vermeiden können. Die EU sagt ganz klar, wenn keine Daten vorliegen, dann soll man davon ausgehen, dass das Vorhaben mit dem Naturschutz vereinbar ist.
Das heißt, bei dem ganzen Thema geht es ja letztlich darum, vereinfachte Möglichkeiten zur Genehmigung zu schaffen. Und da hätte man jetzt weiter über das hinausgehen können, was im Moment vorliegt. Heißt das, der Bundesverband Windenergie setzt sich dafür ein, dass das jetzt alles nochmal aufgerollt wird?
Der Bundesverband Windenergie setzt sich schon für Nachbesserungen ein. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Gesetz zügig verabschiedet wird, dass wir gleich auch einen Anschluss haben an die EU-Notfallverordnung. Aber man kann da das Gesetz einfach technisch auch noch besser machen und kann da sehr wohl nachbessern.
Das heißt aber erstmal den Anschluss herstellen. Ganz direkt wird es ihn ja nicht geben. Wir werden ungefähr einen Monat, aber das geht quasi gegen null. Selbst wenn es gut läuft, haben wir einen Monat Lücke, nicht wahr?
Das ist wohl so, ja.
Genau. Aber dann gibt es schnell den Anschluss und dann sollte dieses Gesetz auch so verabschiedet werden. Aber dann kann man eben immer noch nachbessern und vielleicht das eine oder andere doch noch umsetzen, was möglich gewesen wäre.
Genau, so auf den letzten Metern ist jetzt noch reingekommen, dass bisher galt dieses Beschleunigungsgebiet nur für Gebiete, die bis zum 19.05.
Kannst du kurz die Beschleunigungsgebiete vielleicht doch nochmal erklären?
Also Beschleunigungsgebiete sind solche Gebiete, in denen man ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren hat. Man hat vorher ein Screening mit einer standardisierten Umweltvorprüfung. Das heißt, ein Gebiet ist ausgewiesen. Dann braucht man jetzt nicht mehr ein Jahr Gutachten zu machen, Vögel zu zählen und so weiter. Das heißt Beschleunigungsgebiet.
Also auch hier wieder vereinfachte Verfahren, weniger Hürden, leichterer Zugang zu diesem Gebiet, um dort Windenergieanlagen zu bauen.
Genau, das war auch das Ziel der EU, dass man gesagt hat, man möchte die Gebiete, die man als Vorranggebiete ausweist, dass man da auch beschleunigte Verfahren machen kann. Deutschland ist da im europäischen Vergleich relativ gut. Bisher waren alle Vorranggebiete auch Beschleunigungsgebiete. Und jetzt hat der Gesetzgeber eben angeschlossen, dass auch Gebiete, die nach dem 19.05. als Vorranggebiete ausgewiesen sind, dass auch die zu Beschleunigungsgebieten werden. Da sind wir deutlich besser als alle anderen europäischen Länder. Das muss man auch mal so hinstellen. in anderen europäischen Ländern haben diese Beschleunigungsgebiete eher dazu geführt, dass alles andere zu No-Go-Areas erklärt wurde. Also von daher, da sind wir gut.
Also die Gebiete ab 19.05. sind mit drin, das ist sehr positiv. Aber was ist das Negative?
Das Negative ist, dass man den Paragraph 2 im EEG angefangen hat anzukratzen.
Das überragende öffentliche Interesse.
Genau, der regelt das überragende öffentliche Interesse für Erneuerbare. Da hat man jetzt gesagt, dass das eben außerhalb von Vorranggebieten oder außerhalb von Flächen, die von der Gemeinde festgelegt sind, dass da das überragende öffentliche Interesse eingeschränkt wird. Und ich glaube, das ist einfach ein Einfallstor, wo wir sehr genau hingucken müssen, was daraus wird.
Das heißt, insgesamt müssen wir schauen, was daraus wird. Wir haben möglicherweise noch Punkte, an denen nachgebessert werden muss. Man kann aber trotzdem grundsätzlich festhalten, es ist erstmal ein Erfolg, dass diese Lücke so klein ist. Und ich glaube, einen Erfolg haben wir auch noch an anderer Stelle, und zwar da, wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, nämlich offshore. Und was passiert da in dieser Regelung, was für uns ganz gut ist?
Da gibt es auch im Rahmen der RED3-Umsetzung eine Regelung zu offshore, und zwar, dass eben auch sogenannte Infrastrukturgebiete, also da, wo Leitungen, wo Netze gebaut werden sollen, dass die auch zu Beschleunigungsgebieten erklärt werden sollen, dass da eben auch vereinfachte Genehmigungsverfahren möglich sind. Und das ist natürlich eine gute Sache. Wichtig wäre, dass dann eben auch andere Infrastruktur, wie zum Beispiel Speicher, Elektrolyseure, also alles, was mit der Infrastruktur zusammenhängt, dass das auch mit in diese Gebiete reinkommt und wir da auch schnellere, einfachere Genehmigungsverfahren haben. Das war wirklich auch was, dieses Repowering von Netzen, das war ja eine Forderung des BWIs, das wird damit dann umgesetzt und das bewerten wir natürlich sehr positiv.
Ja, Repowering von Verteilnetzen haben wir ja schon ganz am Anfang dieses Podcasts schon mal, also in einer der ersten Folgen schon mal zugesprochen. Sehr positiv. Ich würde sagen, auch insgesamt vielleicht positiv zu bewerten, dass die Bundesregierung offensichtlich wirklich ernsthaft bemüht ist, schnell Regelungen umzusetzen. Das haben sie sich ja auch groß auf die Fahnen geschrieben. Ein Thema, was da auch immer groß gespielt wurde, gerade im Wahlkampf, war so dieses Thema Bürokratieabbau, Beschleunigung. Und damit mal einen Themensprung zum Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr. Da gibt es nämlich einen Referentenentwurf des BMWE und des Verteidigungsministeriums, liegt vor seit dem 25.06. Und für uns relevant ist da die Erweiterung des Paragraph 18a und Einfügen von Absätzen in Paragraph 30 in das Luftverkehrsgesetz. So, lange Vorrede, es geht hier irgendwie um Beschleunigung, aber was haben diese Paragraphen jetzt mit Beschleunigung zu tun und was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgt sich eigentlich eine beschleunigte Ablehnungsmöglichkeit für Windenergievorhaben. Also das bedeutet, dass man vermutlich um militärische Radare, eventuell aber auch noch andere militärische Einrichtungen, einen größeren Abstand setzt. Dieser Abstand, wie groß der sein soll, ist noch nicht ganz klar. Und in diesem Abstand dürfen dann Windenergieprojekte schneller abgelehnt werden.
Also alles andere als Beschleunigung und vor allen Dingen auch sachfremd in einem Beschleunigungsgesetz, nicht wahr?
Ja, das ist so ein Vorstoß, den hat die Bundeswehr schon mal vor ungefähr einem Jahr gemacht. Und damals haben wir uns sehr dagegen gewehrt. Er ist dann wieder verschwunden. Und die Bundeswehr hatte angekündigt, sie würde eine Untersuchung beauftragen, inwiefern militärische Radare, militärische Einrichtungen überhaupt von Windenergieanlagen beeinträchtigt sind.
Was da rausgekommen bei der Untersuchung?
Ja, das ist eben unklar. Und es liegen zumindest öffentlich keine Ergebnisse vor. Entweder liegen gar keine Ergebnisse vor oder die Ergebnisse passen vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es für uns jetzt völlig unverständlich, dass die Bundeswehr, bevor sie ihre eigene Untersuchung abgeschlossen hat, jetzt erneut diesen Gesetzesvorstoß macht. Und das ist einfach sachfremd. Und da werden viele Gebiete davon betroffen sein. Und das wird den Ausbau der Erneuerbaren wirklich erheblich ausbremsen. Und von daher, sollte das so beschlossen werden, macht die Bundesregierung dann viele Dinge, die sie in RED 3 gut gemacht hat, wo sie beschleunigt hat, macht sie dann kaputt, indem sie ganz viele Gebiete plötzlich wieder rausnimmt, ohne sichergestellt zu haben, dass es da wirklich einen Konflikt gibt.
Und du hast gerade gesagt, ganz viele Gebiete, und der BWE hat das ja ausgerechnet. Was heißt das eigentlich? Ist nicht ganz klar im Gesetz geregelt, aber eine plausible Annahme wäre 50 Kilometer um die 18 Standorte. Und das wären eben 33% der Landesfläche. Und selbst wenn man tatsächliche Sichtbarkeit von Windenergieanlagen mit einberechnet, wären es immer noch 19%. Also ein wahnsinnig großer Teil der Landesfläche der Bundesrepublik wäre einfach per se blockiert für Windenergie.
Wäre blockiert, ohne zu wissen, ob wirklich eine Beeinträchtigung vorliegt. Und das war auch wirklich unser Punkt schon vor einem Jahr, dass wir gesagt haben, kommt doch mit uns ins Gespräch, legt doch da, wo beeinträchtigen Windenergieanlagen wirklich eure Radare, wo können wir vielleicht sogar helfen mit unseren Systemen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung und nehmt doch bitte nur die Standorte raus, wo wirklich militärische Einrichtungen behindert werden und nicht pauschal 50 Kilometer.
Und eigentlich war ja die Einschätzung, dass wir ganz gut im Gespräch sind mit der Bundeswehr, weil die vielen Windenergieanlagen in Deutschland eben tatsächlich auch unterstützen könnten.
Genau, wir hatten da wirklich ein Gesprächsangebot gemacht. Unsere Systeme zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung werden in der Ukraine durchaus für das Militär mitgenutzt, die gleichen Systeme. Von der Bundeswehr haben wir hier in Deutschland die Antwort bekommen, das ginge nicht, weil sie nicht für militärische Zwecke zertifiziert sind. Also da wieder Amtsschimmel, Bürokratie. Wir würden uns wünschen, dass wir hier wirklich nochmal ins Gespräch kommen. Wir sind natürlich bereit, da immer da, wo die Bundeswehr sagt, da behindert ihr wirklich, da drauf Rücksicht zu nehmen, aber nicht pauschal 50 Kilometer im Umkreis.
Ja, also wir sehen Beschleunigung auf der einen Seite, Entschleunigung oder sogar Verhinderung auf der anderen Seite. Und jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, eins, das wir hier schon mehrfach angesprochen haben, nämlich Netzentgelte. Da liegt ein Diskussionspapier vor der Bundesnetzagentur und es geht um das schöne Akronym AGNES, also zur allgemeinen Netzentgeltsystematik. Kannst du da zwei Worte zu sagen?
Genau, wir haben ja schon öfter in vorhergehenden Folgen darüber gesprochen, dass wir die Netzentgeltsystematik oder insgesamt die Systematik den Erneuerbaren anpassen müssen. Und von daher ist es durchaus zu begrüßen, dass die Bundesnetzagentur jetzt sagt, sie möchte dynamische Netzentgelte für Verbraucher einführen, weil man damit natürlich Verbrauch steuern kann. Das heißt, dass der Verbraucher dann Energie verbraucht, wenn viel Energie da ist. Wenn ich das durch günstige Netzentgelte anreize, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Also das Ziel muss wirklich sein von dieser Netzentgeltreform, dass man Speicher und Elektrolyseure überall Flexibilitäten anreizt, dass ich also eine Chance habe, über eine Steuerung von Netzentgelten den Strom dann zu verbrauchen und dann zur Verfügung zu stellen, wenn er eben gebraucht wird und aber dann, wenn er eventuell nicht gebraucht wird, dass ich ihn dann speichere oder in Wasserstoff umwandle oder was immer. Das muss also das übergeordnete Ziel dieser Netzentgeltreform sein.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, viel mehr gibt es da gerade gar nicht zu sagen. Wir sind gespannt, was da kommt. Wir haben es am Anfang angekündigt. Wir haben vier Themen. Vielleicht noch zum Abschluss das Thema Energiewende-Monitoring. Da gibt es eine Ausschreibung. Worum geht es da bei diesem Monitoring?
Genau, die Bundesregierung hat angekündigt, sie möchte sich genau den Energiebedarf bzw. den Strombedarf für die nächsten Jahre genau noch einmal angucken. Weil es gab ja immer Prognosen. Wir haben dann festgestellt, es sind zumindest in den letzten Jahren nicht so viele Elektroautos gekommen, wie man angenommen hat. Es sind nicht so viele Wärmepumpen installiert worden, wie man angenommen hat. Wir hatten eine wirtschaftliche Rezession. Und deswegen sagen sie, sie wollen sich jetzt die Prognosen für 35 und für 40 erneut angucken.
Was ja erstmal sinnvoll ist, sich nochmal anzuschauen, wie ist denn der tatsächliche Energiebedarf?
Genau, das ist grundsätzlich ist das auf jeden Fall sinnvoll. Man will daran natürlich dann auch eventuell die Ausbauziele der Erneuerbaren angleichen. Und da müssen wir jetzt sehr genau gucken. Wenn ich nur von einem pessimistischen Szenario ausgehe, so die Leute werden nicht auf Elektromobilität umsteigen, die Wirtschaft wird nicht wieder anspringen, energieintensive Industrien werden ins Ausland abwandern, dann habe ich natürlich einen geringeren Strombedarf. Aber da laufe ich dann natürlich Gefahr, wenn ich die Erneuerbaren nicht habe, wenn ich keine günstige Energie habe, dann wird das auch passieren. Von daher, diese Studie will andere Studien auswerten, die es schon gibt.
Also eine Metastudie.
Ja, genau, sie will die Studien vergleichen. Aber da muss die Bundesregierung wirklich sehr genau hingucken. Sind die Annahmen in diesen Studien auch richtig? Ist alles impliziert? Bei vielen Studien fehlt eben der Ausbau von KI, von Rechenzentren in Deutschland, die Elektrifizierung der Stahlindustrie und anderer Industrien, die sehr, sehr viel mehr Strommengen brauchen wird, fehlen da auch in den Studien. Und wenn man das einfach nicht berücksichtigt, dann kommt man natürlich zu einem falschen Ergebnis. Dann könnte man im schlimmsten Fall dazu kommen, dass man sagt, ach, wir brauchen doch nicht so viele Erneuerbaren, wir reduzieren die Flächenziele. Und ich glaube, das wäre für die gesamte Branche, aber auch für die gesamte Volkswirtschaft in Deutschland sehr negativ. Von daher wünsche ich mir, dass man bei dieser Studie genau hinguckt und auch alle Bedarfe wirklich berücksichtigt.
Wir haben ja an dieser Stelle in diesem Podcast schon mehrfach darauf hingewiesen, welche positiven Effekte auf die gesamte Wirtschaft der Ausbau der Erneuerbaren hat, dass es ein Jobmotor ist, dass es zu regionaler Wertschöpfung beiträgt. Und du warnst jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, davor, dass wenn man von vornherein annimmt, dass alles nicht so viel kommt, die E-Mobilität kommt nicht, das kommt nicht, jenes kommt nicht, dass man dann tatsächlich den Ausbau der Wirtschaft insgesamt damit bremst.
Genau, ich glaube, die Bundesregierung wäre gut beraten, einfach an sich selber zu glauben und zu glauben, dass sie die Wirtschaft wieder in Gang kriegt und dass sie die Elektrifizierung auch in Gang bekommt. Also sie muss ein positives Signal aussenden und nicht das Signal, das wird ja sowieso alles nichts. Ich glaube, das wäre einfach fatal für die Bundesregierung und für die gesamte Wirtschaft in Deutschland. Von daher wünsche ich mir wirklich, dass hier ein optimistisches Ergebnis rauskommt, was dann auch zu einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren mit allen verbundenen gesamtgesellschaftlichen positiven Effekten kommt.
Ein schönes Schlusswort für diese Folge. Und das war's für diese Folge von Wind Talks. Wir hoffen, dass wir euch interessante Einblicke geben konnten und wir freuen uns auf Fragen und Anmerkungen. Und Bärbel, wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber ich würde gerne, dass wir vor der Sommerpause eine kurze Frage- und Antwortfolge noch machen. Das heißt, schreibt uns eure Fragen, wir antworten darauf. Das kommt dann in unserer Sommerpause, die es geben wird. Wir machen alle 2 Wochen weiterhin eine Wind Talks Folge, aber sie werden ein bisschen anders sein. Es gibt ein, zwei kleinere Abweichungen und melden uns dann erst nach der Sommerpause wieder. Aber stellt uns gerne eure Fragen per Mail oder in den Kommentaren von den großen Podcast-Anbietern. Und für heute sagen wir danke. Danke, Bärbel.
Ja, vielen Dank, Nicola.
Danke euch fürs Zuhören. Wind Talks ist der energiepolitische Podcast des BWE, Redaktion Hildi Thüring, Schnitt Julian Barnik, Artwork Christian Morave. Ihr findet uns im Internet unter windtalks.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald!